Und jetzt zur Vorstellung der Referenten, FD0 und Pylon aus Köln, haben ein Event gestartet, ja, für Jugendnachwuchs zu sorgen und mit denen spannende Sachen zu machen. Was im Detail werden sie uns jetzt mitteilen. Also erstmal Applaus für die zwei.
Ja, guten Morgen auch von unserer Seite. Short notice for all those people who don't speak German. This presentation will be in German. If you're interested, you can meet us later and we can translate those slides. These are, I think, 150 items which need to be translated. So meet us later. Okay, we will do this in German now.
Okay, von mir auch hallo. Wir haben uns ein bisschen was überlegt, was wir euch erzählen möchten. Es gibt dieses Jugendprojekt U23 in Köln, mittlerweile seit 6 Jahren. Und wir haben mal einfach zusammengefasst, wie es dazu gekommen ist und haben so ein bisschen aufgeschrieben, was unser Kochrezept war, um das überhaupt hinzubekommen. Generell werden wir werden erst so ein bisschen Situation erklären, was unsere Motivationen und Ziele, dann die Idee, wie das dazu gekommen ist, dann an aktuellem U23, was dieses Jahr gelaufen ist, das Ganze vorstellen und ein Kochrezept geben für die Durchführung und ein bisschen Ergebnisse erzählen. So, Situation macht Pylon.
Die Situation, ja, wir sind selber erstmal hier der C4. Wir sind seit einigen Jahren eher verkreist im CCC selber, der Erfahrungsaustauschkreis. Ein recht großer Club mit 50 Mitgliedern, haben unseren eigenen Hackerspace oder einen Club, unseren eigenen Clubraum seit einigen Jahren, jetzt 9 Jahren, glaube ich, sind wir in Ehrenfeld vertreten, Köln-Ehrenfeld. Relativ große Räume, passt auf jeden Fall, dass man so ein U23 da sehr gut drin durchführen kann.
Ja, dann unsere Situation war 2002 so, dass sich Leute in der Küche getroffen haben. Da war ich noch nicht dabei. Warst du dabei?
Ich glaube, ich war sogar an dem Abend dabei.
Okay, also da haben sich Leute in unserer Küche getroffen. Unsere Küche in den Räumlichkeiten ist immer so das zentrale Punkt, weil da gibt es Mate, da treffen sich alle. Und es war so eine Küchentischdiskussion, dass unsere Mitglieder alle immer älter werden, sich da Interessen verschieben, dass Schüler anfangen zu studieren, Studenten fertig werden und Studenten plötzlich auch arbeiten müssen. Also da hat man immer so einen gewissen, naja, nicht Mitgliederschwund, aber zumindest verschwinden die Leute aus dem aktiven Dienst irgendwo hin. Das fanden wir nicht so schön und da muss was gegen getan werden. Deswegen haben wir uns überlegt, wir wollten frischen Wind von außen haben, der vorher eher sehr spärlich gewesen ist und wir wollen neue Mitglieder haben, weil jedes neue Gesicht bereichert das Clubleben ungemein. Und wenn wir so Räumlichkeiten haben, die müssen ja auch finanziert werden und einfach, wenn das mehr Leute sind, dann macht das mehr Spaß, weil es auf mehr Schultern verteilt werden kann. So, das ist unsere Situation vorher.
Ja, generell, ich weiß nicht, ob dieses Mikrofon ist wirklich gut klappt.
Tut das jetzt oder tut das nicht, das Mikro?
Ist auf jeden Fall, okay. Wir denken mal, es klappt jetzt einfach sehr gut. Das höre ich mich auch selber. Technik, die begeistert. Ja, generell natürlich halt neue Gesichter reinkriegen. Wie Alex gerade schon sagte, wir wollen auch Nerds ausbilden. Ja, was heißt ausbilden? Nerd ist man eigentlich. Aber halt neu reinkriegen. Wir sind auch in Köln ein gemeinnütziger Verein. Gut, ist keine große Sache generell, aber wir sind auch gemeinnützig für Jugendarbeit. Und das ist halt so einer der Punkte, die wir dann auch jährlich abhaken können, dass wir Jugendarbeit machen im Rahmen von diesem U23. Ja, und generell halt integrative Jugendarbeit, das heißt auch, dass wir halt die Leute von der Straße wegholen, dass sie halt bei uns im Club dann auch mitwirken. Ja, und auch zur Gesellschaft hinführen, so Nerds. Sie haben manchmal so ein bisschen Probleme, sich in die Gesellschaft einzuarbeiten. Wir können dort mithelfen.
Ja, und das Ziel der ganzen Aktion ist unter anderem natürlich auch den Club und seine Arbeit bekannt machen, ein bisschen Hackerethik erzählen, Spaß am Gerät vermitteln, natürlich Wissen vermitteln ist immer dabei und vor allen Dingen auch das Interesse für technische Themen wecken. Manchmal hat man ja so in Schulklassen die armen kleinen Nerds, die dann so eher von der Klasse gemieden werden und sich noch nicht so richtig wissen, wo sie hin sollen und dann kann so ein Projekt auch einen guten Schubs in die richtige Richtung geben und dass man sich dann irgendwie mit Technik auseinandersetzt. So, dann zur Idee.
Generell, wir wollen ein anspruchsvolles Projekt machen, also was man nicht unbedingt in der Schule auch machen kann oder auch im Studium, was vielleicht auch erst in späteren Semestern kommt. Das erste Projekt war halt zum Beispiel so ein Strichfolgeroboter mit Barcode-Leser. Also irgendwie fahr über den Tisch drüber, lies den Barcode aus und führe die Anweisungen durch, die in diesem Barcode drinstehen. Das Ganze soll am besten natürlich in Gruppenarbeit gemacht werden, sodass das Teamwork ein bisschen hervorgehoben wird, ist ja auch mal super toll, kommt auch auf irgendwelchen Bewerbungen auch super gut, dass man Teamwork machen kann. Das Ganze natürlich eine Herausforderung, also ne, Barcode-Leser, er soll das Ganze dann auch richtig machen. Die sollen das Ganze dann umsetzen, also die Jugendlichen, dass das ja, sehr gut klappt alles.
Das ist ja auch schon nicht so unanspruchsvoll, wenn man den Barcode-Design selber implementieren muss. Und so ein Strichfolgeroboter, wenn man das noch nie gemacht hat, ist das auch erstmal eine ziemliche Herausforderung.
Ist natürlich auch interessant dann zu erfahren, wie klappt das überhaupt? Wie wird so ein Barcode eingelesen? Wie ist der aufgebaut? Vielleicht haben sich manche damit vorher noch gar nicht auseinandergesetzt. Gut, wir wollen jetzt nicht unbedingt auf diesem Beispiel bleiben. Wir haben gleich noch mehr weitere Beispiele. Grundsätzlich natürlich, Weg ist das Ziel, so erstmal gucken, wo bin ich, was kann ich machen, ein bisschen rumwuseln, ein bisschen irgendwie Informationen mitnehmen, die wir so verbreiten und dann letztendlich natürlich zu etwas hinkommen, was dann auch funktioniert. Das ist unser großes Ziel generell, dass jetzt nicht ja, einfach nur rumwuseln wird, sondern dass auch irgendwas Produktives hinterher rauskommt. Muss nicht unbedingt was Neues sein, irgendwie was es noch gar nicht gibt auf der Welt, aber es sollte schon irgendwas Interessantes sein. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass wir nicht nur Begabtenförderung machen, also dass halt die Leute, die sowieso schon irgendwie ein bisschen Vorahnung haben, dass die dann ja sich in die Tiefe einarbeiten können im ganzen Thema, sondern es ist auch Förderunterricht. Also für Leute, die sich generell mal mit dem Thema auseinandersetzen möchten, irgendwie in den Club einfinden möchten, andere Leute kennenlernen möchten, die auch Interesse an Technik haben. Das ist, ja, fängt von klein an und da sind wirklich schon Leute dabei, die ein bisschen mehr können und die können wir dann auch mal speziell dann so ja, pushen, sage ich mal. Ja, und zum Namen U23, man kennt es zum Beispiel aus dem Sport, da gibt es irgendwie U18, U21, sonst was auch immer. Wir finden 23 ist eine gute Zahl und es passen auch ganz gut, U23 zu nennen.
Ja, das passt auch, also Namensgebung natürlich auch daher, ist gedacht für Leute unter 23, also von, weiß ich nicht, 10 Jahre bis hin zu 22,5 oder so. Das ja, deckt eigentlich,
nicht.
Ja, aber wir hatten schon 14-Jährige da, die da ganz viel Spaß mit hatten und das ist einfach genau unsere Zielgruppe, deswegen passt der Name auch ganz gut. Ja, was wir, also die Historie so ein bisschen, 2002 ist die Idee entstanden, da hatten wir von Lego und von Fischer Technik Kästen da, mit denen Roboter gebaut werden konnten, dann ging es darum, diesen Linienfolgeroboter zu bauen und am Ende sollte ein Barcode ausgelesen werden, wobei es keinen fertigen Barcode-Leser gab, das war alles noch selbst zu implementieren.
Genau. Ja, 2003 war dann eher ein etwas softwareseitigeres Projekt. Da ging es darum, dass in ICMP-Ping-Paketen ein Chat eingebaut werden sollte, sodass man irgendwie in der Schule, auf der Arbeit oder sonst wo auch immer noch ein bisschen chatten kann, weil halt so ganz normales ISI irgendwie geblockt wird. Dementsprechend baut es in Pings ein. Pings werden meistens nicht geblockt. Man kann ja ein bisschen Anhang dran machen. Es war ein interessantes Projekt für manche. Irgendwie haben, glaube ich, hinterher noch weitergemacht, haben noch einen ganzen Server damit aufgesetzt, ein bisschen Kryptographie eingebaut. Also es ging auf jeden Fall einen ganzen Schritt weiter als das, was wir ursprünglich geplant hatten.
Interessant war da auch, dass sich die Gruppen zusammengefunden haben und es ganz verschiedene Implementierungen gab. Es gab eine Implementierung dieses Protokolls, was wir uns vorher ausgedacht hatten. Es gab eine in C, es gab eine in Python, es gab eine in Perl und ich glaube, das waren sie, ne?
Also Ruby war, glaube ich, nicht so stark 2004.
Ja, das ist dann erst nachher noch gekommen.
Gut, 2004, allgemeine Verpeilung haben wir verpasst. 2005 hatten wir dann wieder ein hardware-seitigeres Projekt. Es ging darum, dass wir einen Mikrocontroller zusammengelötet haben, eher gesagt die Hardware drumherum. Das Ganze hieß Projekt Nordlicht. Manche von euch kennen es, ist so ein Ambient Light, möchte ich mal sagen, oder Mood Light hast du es hier genannt. Mit LEDs, so dass man halt ja sich ganz gemütlich in die Ecke stellen kann und irgendwie angenehmes Licht hinkriegen kann. Das Coole eigentlich dabei war, dass Alex selber die ganzen Platinen vorbereitet hat und das ganze Design dafür, also es ist ein Projekt, was eigentlich in C4 entstanden ist und dann später für den U23 weiterentwickelt wurde, dass die Teilnehmer es selber zusammenbauen.
Genau, und da ging es auch dann zum Teil eben um Programmieren von Mikrocontrollern, aber einfach zum Großteil für die Leute einfach auch um die handwerkliche Fähigkeit des Zusammenbauens, weil so löten, wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das schon eine ganz schöne Aktion. Und da ist auch, da hatten wir uns vorher nicht überlegt, das ist hinterher ein wichtiger Punkt, dass man sich vorher überlegen muss, anhand welcher Kriterien man Teilnehmer auswählt, wenn man zu viele hat. Und wir hatten nicht damit gerechnet, dass sich so viele anmelden. Wir hatten dann 40 Teilnehmer in unseren kleinen Räumlichkeiten. Da wurden dann aus Mathe-Kästen noch Löttische geschraubt und so. Also das war sehr, sehr, sehr voll.
Das Üble war eigentlich dabei, das war ein sehr heißer Spätsommer, bis in November hinein. Und wenn es sowieso draußen 30 Grad sind und dann im Clubraumkeller dann noch irgendwie 10, 20 Lötkolben rumheizen, Sauna pur.
Ja, 2006 hat Pylon das Ganze vorbereitet. Das stand unter dem Thema On Hacking Well. in Anlehnung an dieses Buch On Writing Well. Und es ging um eine Einführung Web- und Applikationssicherheit. Und das Ganze war auch sehr hands-on, also immer mit so Grundlagenkursen zu verschiedenen Themen, also SQL-Injection, Buffer-Overflows, der ganze Ranz, der da hinterherkommt. Und dann wirklich an Hands-on-Beispielen das Ganze ausprobiert. Also ihr habt hier einen Server, der hat eventuell eine SQL-Injection-Lücke, guckt doch einfach mal. Hatten wir dann vorher aufgesetzt in virtuellen Maschinen. Und die Leute sollten, da gab es glaube ich zwei Teams, insgesamt.
Genau, zwei Teams gegeneinander sollten schneller arbeiten und sich oder auch teilweise gegenseitig die Server kaputt machen, ähnlich wie so ein Catch-the-Flag-Match.
Genau.
War auch sehr praktisch, das war 2006, 2007 ist der Hacker-Paragraph gekommen, ich glaube mittlerweile dürfen wir es nicht mehr machen.
Dann 2007 war wieder Mikrocontroller-Zeug mit einem anderen Projekt von mir, dem Etherrape. Das ist so eine Mikrocontroller-Plattform mit Ethernet und es ging darum, das zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und kleine Erweiterungen zu bauen. Also zum Beispiel so 8 LEDs dranhängen, ein bisschen blinken lassen, das Zeug.
Sowas haben wir mittlerweile auch immer noch im Clubraum im Einsatz. Ist ganz praktisch, man kann damit irgendwie gucken, ob die Fenster zu sind.
Zum Beispiel, ja. So, U23 2008, das ist jetzt eigentlich unser Thema. Also es gab ein paar Besonderheiten in 2008, zum Beispiel, dass das Ganze parallel in Köln und Darmstadt durchgeführt wurde, was, glaube ich, das erste Mal war.
Ja, mit Isabel war es auch.
Ja, genau, stimmt. Also wir haben es parallel in Köln und Darmstadt durchgeführt. Das hat natürlich auch dazu geführt, also zum einen war das für die Darmstädter ein leichterer Einstieg, weil wir die ganze Thematik vorbereitet haben und auch darum gekümmert haben, dass es auf Heise und Gulli und überall landet und die Leute sich auch zentral anmelden konnten. Also es gab eine Anmeldemaske für beide Städte und es war einfach Synergieeffekte genutzt und weniger Arbeit für alle. Es war sehr viel Andrang, also wir hatten für Köln fast 80 Anmeldungen, die da ernsthaft dran teilnehmen wollten, deswegen haben wir es zweimal gemacht, wir haben es also nachher nochmal wiederholt. Das Thema war wieder Mikrocontroller, weil es ja irgendjemand vorbereiten musste und es mittlerweile eine große Mikrocontroller-Bastelfraktion im C4 in Köln gibt und es einfach so aus der Hand geschüttelt wurde, mehr oder weniger. Und es war super im Trend, wie das dann auch diese Anmeldungen zeigten.
Nein, wir waren schon vor dem Trend der Mikrocontroller damit zu lange, also 2005 ja. mit Nordlicht, da waren wir schon echt vor dem Trend, das hat ja erst so 2 Jahre später eingesetzt.
Also Make Magazine, Arduino, das knallt ja gerade das alle und das war genau da, genau richtig. Ja, wir haben eine eigene kleine Plattform gebaut, die einfach mit so ein bisschen Mikrocontroller, ein paar Knöpfe, ein paar LEDs, ein bisschen Erweiterungsfeld und so ein serieller Anschluss. Besonderheit war daran eigentlich nur, dass man es über USB mit Strom und versorgen und programmieren konnte und dass es komplett offen liegt. Und es ging darum, also das hatte ich mir zumindest überlegt, in der ersten Instanz dieses Projekts, dass es darum geht, einen präemptiven Mini-Kernel zu bauen, der also nicht kooperativ, sondern präemptiv Tasks umschaltet auf den Mikrocontroller. Das war immer noch auf meiner To-Do-Liste, wollte ich auch immer schon mal machen, dachte ich mir, ist ein anspruchsvolles Projekt. Und dann haben wir das einfach mal gemacht. Vorteil war natürlich, es war anspruchsvoll, man hat viel dabei gelernt und man hat viel Grundlagen gemacht. Also ich habe jeden dieser 6 Abende habe ich mit einem Grundlagenvortrag angefangen und das waren leider auch genau die Nachteile, weil durch diese Grundlagenvorträge sind einfach viel Bastelzeit bei draufgegangen. Und es war keine Zeit mehr beim ersten Mal für den Einführungsvortrag Chaos Computer Club. Wir haben vergessen, die Teilnehmer sich selber vorstellen zu lassen, was dazu geführt hat, dass es dynamisch Gruppen gebildet wurden. Das clustert sich dann so schön nett zusammen. Immer die Leute, die sich schon kennen. Und die haben teilweise einfach auch nicht miteinander geredet, weil sie sich nicht kannten. Das war nicht so gut. So, in der zweiten Instanz.
Jetzt versucht man das bei der zweiten Instanz besser zu machen. Da war das Ziel ja ein bisschen simpler, würde ich mal sagen, Infrarot-Chat zu realisieren. Also dieses Rumpus-Board hat auch Infrarot-Empfänger und Sender drauf, so dass man halt gegenseitig dann irgendwie sich Nachrichten zukommen lassen kann. Da halt der Vorteil war, dass wir eine konkrete Hands-on-Aufgabe hatten.
Also nicht so abstrakt. Nicht
so wie, wir machen jetzt mal einen Kernel. Super. Sondern wirklich, hier machen Chat über Infrarot, so dass man auch instant was sehen kann. Also das heißt, ich sende da was raus, da kommt was rein, klappt wunderbar.
Also wir haben uns in dem Zusammenhang auch einfach Fernbedienungen angeguckt, wie funktionieren Infrarot-Fernbedienungen. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, was das Ganze auf dem Board visualisiert. Also man kann da eine Fernbedienung dranhalten und er zeigt einem, was da passiert ist.
Ja, oder Infrarot-Jammer irgendwie sammelt Signale und sendet die nochmal aus und
das sind auch lustige auch
Sachen kaputt und so.
Das war auch lustige Synergieeffekte. Wir haben dann eine der Teilaufgaben war, baut einen Infrarot-Jammer, der also, wenn er ein Infrarotsignal sieht, einfach dazwischen pupst. Und damit wurde mir berichtet, sehr erfolgreich eine komplette Vorlesung der Beamer blockiert. Also
das ist auch, kann man sich selber schon ins Knie schießen, also ganz ehrlich.
Naja, kommt drauf an, was es für eine Vorlesung war. Was wir auch noch anders gemacht haben, wir haben die Gruppen nicht sich selber finden lassen, also wir haben einfach ausgezählt. Das war auch eine sehr, sehr gute Idee, weil einfach Leute, die sich vorher nicht kannten, zusammengewürfelt wurden. Was ja auch ein Sinn dieses Projekts ist, dass nicht nur wir neue Mitglieder kriegen, sondern dass sich Gruppen untereinander kennenlernen, dass Nerds aus Köln andere Nerds aus Köln kennenlernen, was ja normalerweise nicht so einfach ist. Nachteil daran?
Ja, wir hatten jetzt diesmal nicht so viele Grundlagen gemacht, also nicht so ganz viel auf die Bit-Operationen eingegangen oder wie funktioniert überhaupt der ganze Mikrocontroller, sondern wirklich nur diese Teilaspekte halt gezeigt, die wir wirklich brauchten auf dem Infrarot-Chat, also gar nicht so in die Tiefe hinein. Wir hatten weniger Zeit am Abend, das liegt daran, dass wir die Anfangszeiten verschoben haben. Das werden wir jetzt gleich aber kurz nochmal in der, ja, im Unterschied, der kommt jetzt direkt.
Genau. Unterschied war, wir haben das Ziel geändert, nicht mehr so abstrakt Mini-Kernel präemptiv Scheduling bauen, sondern irgendwie Hands-on-Infrarot-Chat. Das hat auch dann sogar funktioniert. Also wir haben hinterher das am Laufen gehabt. Wir haben die Anfangszeit ein bisschen nach hinten verschoben, sonst bei der ersten Instanz waren wir um 18 Uhr haben wir angefangen. Das ging einfach auch nicht mehr, weil ich bis 17:45 in Aachen Vorlesung hatte und einfach nicht so früh konnte, was aber auch vielen Teilnehmern entgegengekommen ist. Das war montags abends und da hatten anscheinend auch viele Teilnehmer was vor. Was wir anders gemacht haben, war die Gruppeneinteilung und wir hatten Zielgruppe?
Ja, die Zielgruppe, das war halt, beim ersten Mal hat man viele Schüler ausgewählt, also wirklich Jungvolk, sage ich mal. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man mehr Schüler halt auch wählt, die mit rein dürfen in das Projekt, die bleiben meist dann nochmal so 2-3 Jahre dort in Köln, sprich, ja, bis sie irgendwie ihr Abi haben oder so. Dann ziehen die auch teilweise weg, dummerweise, weil Köln hat leider keinen Informatikstandort vor Ort, sondern wirklich fast nur Gesellschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften irgendwie. Bei der zweiten Gruppe waren aber trotzdem schon mehr Studenten dabei, hauptsächlich aus Aachen. Elite-Uni RWTH Aachen, wie man so schön immer sagt. Und die kannten sich auch schon mit dem Thema ein bisschen besser aus. Also sie kannten schon ein bisschen besser sich Programmieren aus C-Programmierung generell oder auch generell mit Rechnern insgesamt. So dass wir auch schneller einsteigen konnten ins Thema. Also wir brauchten auch nicht allzu viele Grundlagen.
Beziehungsweise die haben sich dann natürlich auch selber unterhalten und haben sich das gegenseitig beigebracht teilweise. Probleme gab es dann natürlich auch, denn am ersten...
Die gerade gesagten Vorkenntnisse.
Genau, Vorkenntnisse, weil Studenten haben viel mehr Vorkenntnisse, was Programmieren angeht, speziell wenn sie irgendwie Mathematik, Physik oder Informatik studieren, als beispielsweise Schüler, die dann vielleicht mal mit ein bisschen mit Delphi geklickt haben. Problem ist auch nur, dass du zum Beispiel, wenn man Mikrocontrollern arbeitet, will man ja immer, dass der irgendwelche Ausgaben generiert und man möchte gucken, was da überhaupt passiert auf dem Teil, dann braucht man einen Seriell-Konverter und meistens neue Notebooks haben keine seriellen Ports mehr, nimmt man so ein USB nach seriell Ding. Unter Windows ist das ein fürchterliches Gefrickel. Deswegen haben wir uns das diesmal vorher überlegt und haben eine Ubuntu Live CD gebaut, die einfach bootet und dann ist das da, wie man das von Ubuntu kennt. Da sind die ganzen Treiber für die USB-Seriell-Konverter drauf und die gesamte Compile-Umgebung hat einen riesen Vorteil gehabt, weil man hat einfach gesagt, wenn irgendwas nicht funktioniert, schiebst du die Live CD rein, dann tut das einfach alles und ich habe dann die ganzen Sachen auch auf der Live CD vorgeführt, sodass man wirklich exakt die gleiche Compiler-Version, exakt die gleiche libc-Version hatte und so weiter. Das war eine sehr, sehr gute Sache. Sollte man auf jeden Fall bei Mikrocontroller-Projekten wieder machen. Was auch noch ein Problem war beim ersten Mal, dass der Clubraum teilweise von anderen Leuten mitgenutzt wurde, was ja an sich nicht schlimm ist, ist nur bei dem Projekt einfach gestört hat, weil die Leute, die da das erste Mal oder zweite Mal dann da hinkommen, die werden einfach fürchterlich abgelenkt. Und dann guckt man halt lieber, was der andere Nerd da an einem Server schraubt, als irgendwie am Projekt zu arbeiten und dann fällt die Gruppe auseinander, das ist immer nicht so schön.
Ja, oder die Partyfraktion, die meint, die Musik im Nebenraum ausmachen zu müssen.
Das ist alles etwas schwierig gewesen. Ansonsten haben wir mal ein Kochrezept aufgeschrieben, wie man so ein Ding überhaupt durchführt. Das ist jetzt so der größte Teil. Man sollte als Struktur generell erstmal ein Grundthema auswählen. Beispielsweise Mikrocontroller, Softwaresicherheit, Robotik, Hacking, was auch immer. Von mir aus auch Design. Kann man alles machen.
Wir hatten ursprünglich mal das Idee gehabt, als wir das U23 eingeführt haben, dass wir immer so im Themenwechsel waren zwischen Hardware und Software. Ist mittlerweile nicht mehr ganz so der Fall. Irgendwie vermischt sich doch beides in gewisser Weise. Die Idee dahinter war grundsätzlich, dass wenn wir verschiedene Themengebiete haben, dass es nicht immer dieselbe Person vorbereitet, weil jedes Jahr um U23 vorbereiten ist für eine Person dann doch ein bisschen viel. Inzwischen macht es doch der Alex alles fast alleine.
Ja, die letzten 2 Jahre zumindest. Aber vorher hat es der Cephalon vorbereitet, die ersten 2 Jahre, und der hat dann auch keine Zeit mehr gehabt. Und deswegen auch dieser in 2004, wo es halt niemanden gegeben hat, der es organisiert hat. Und es muss halt immer jemand machen. Es muss auch immer irgendjemanden geben, der default schuldiger ist. Und es ist gut, wenn der sich quasi sein Thema nimmt und da ein U23 drüber macht. Das ist auch viel schöner, weil wenn man 3 Jahre hintereinander Mikrocontroller, können wir, glaube ich, auch nicht machen, weil das wird ja auch irgendwann langweilig.
Da müssen wir es ausdenken für nächstes Jahr. Ideen sind immer herzlich willkommen bei uns.
Genau. Was wichtig ist, dass man eine konkrete Aufgabe hat, also dass man die Teilnehmer direkt ranführt. Wir wollen einen Roboter bauen, der einem Strich folgt und einen Barcode liest. Oder wir wollen einen Mikrocontroller bauen, mit dem man über Infrarot chatten kann. Oder sowas. Immer super wichtig, dass man das Ziel im Auge hat. was da dann nicht so wichtig ist, also das kommt gleich noch, aber was nicht so wichtig ist, dass das Ziel wirklich erreicht wird, weil der Weg ist das Ziel. Es geht ja darum, Leute miteinander zusammenzubringen, den Club näher zu bringen, Hackerethik beizubringen, Spaß am Gerät zu vermitteln und nicht unbedingt, dass man jetzt wirklich so einen blöden Roboter da stehen hat.
Ja, grundsätzlich zur äußeren Form. Wir haben festgestellt, am besten sind so 6 Wochen, das Ganze durchzuführen, sprich 6 Abende insgesamt, oder wir haben auch schon Nachmittage gemacht. Das Ganze sollte nicht zu früh anfangen, also wie wir jetzt dieses Jahr festgestellt haben, 18 Uhr ist ein bisschen zu früh, aber 20 Uhr reicht dann auch nicht mehr aus, um irgendwie genügend Zeit für Vortrag und Bastelei zu haben. Kompromiss hat mir jetzt gesagt, 19 Uhr anfangen, dann aber auch pünktlich anfangen, so dass wir dann, ja, ich sag mal, bis 22 Uhr ungefähr laufen können. Das Problem ist halt so, um 22 Uhr sind schon manche dabei, die dann irgendwie langsam nach Hause müssen, irgendwie mit ÖPNV oder wegen Mami, Papi, keine Ahnung.
Speziell, wenn das so ein Schüler ist, der noch nach Aachen zurückfahren muss und nächsten Tag Schule hat und so, ist das immer schwierig.
Ja, also 22 Uhr kann man sagen, ist ungefähr Schluss, also 3 Stunden sollte man aber trotzdem schon haben, sonst wird es sehr knapp generell. Das Ganze sollte auch am selben Wochentag sein, jetzt nicht irgendwie sagen, wir fangen jetzt montags an und gehen dann die ganze Woche durch und enden irgendwann am Samstag. Nicht gut.
Weil die Leute haben ja auch noch
Wochentag, die haben ja selber auch ihren Terminplan, sodass sie das Ganze auch irgendwie einbauen können.
Wir haben mittlerweile auch so ziemlich, also für Köln haben wir jetzt so ziemlich jeden Wochentag ausprobiert. Wir haben dienstags immer unseren internen Club-Dienstag, das geht schon mal gar nicht. Dann hatten wir die ersten Jahre donnerstags, was blöd ist, weil wir am letzten Donnerstag im Monat unsere öffentliche Veranstaltung haben und die dann entweder ausfällt oder parallel stattfindet, was beides nicht funktioniert.
Ja, und mittlerweile haben wir donnerstags generell offen für interessierte Leute, so dass sie den Donnerstag gar nicht mehr nehmen können.
Beziehungsweise dann, also die Teilnehmer, die wurden natürlich ermuntert, da dann auch nochmal aufzuschlagen. Das schadet ja auch nicht, wenn man da einfach nochmal beim freien Basteln dabei ist. Dann haben wir, du hattest ausprobiert.
Ich hatte mal samstags ausprobiert. Das war ein Samstagnachmittags von 16 bis 20 Uhr. Nicht so gut. Kindergeburtstage fangen um 18 Uhr an. Passt nicht so gut. Oder auch generell, dass ein paar Leute Party machen wollen. Das hat auch nicht ganz hingehauen. Oder schon Freitag Party gemacht haben und 16 Uhr dann immer noch nicht fit waren. Also Samstag nicht ganz gut, Sonntag haben wir bisher noch nie ausprobiert, ist auch besser so.
Ja, ist ja mal so Montagsschule und so. Ach,
ja. Ja, und für uns haben sich am besten ergeben eigentlich Montag oder Mittwoch so an Wochentagen.
Das ja.
Ist, passt am besten.
Sollte man aber auch im jeweiligen Club da einfach mal ausprobieren, also vielleicht hat es da noch irgendwelche anderen Sachen, die da noch reinhauen. Was man machen kann, was wir bei den ersten U23s eigentlich auch dabei hatten und was sehr nett war, war ein Ausflugswochenende in der Mitte, so in etwa. Am Anfang war die Idee, wir machen Jugendprojekt 6 Wochen mit einem Hackwochenende in der Mitte. Da sind wir in die Rheinische Pampa gefahren, auf Schloss Heiligenhofen, das ist ganz weit draußen. Es gibt eine schicke Jugendherberge, man muss selber kochen und putzen. Das hat dann so zur sozialen Verständigung beigetragen und die Leute konnten einfach 24 Stunden am Stück hacken, wenn sie unbedingt wollten. Nach und Vorteil gleichzeitig war natürlich da in der westfälischen Pampa gibt es kein Internet.
Wenn man sich nicht hackt.
Wenn man sich nicht hackt, also kann man natürlich dann irgendwie, also da gab es so einen lustigen Fernsprechautomaten mit zum Geld reinwerfen, der war natürlich dann die TAE-Dose, wo der eingesteckt war, war direkt daneben. Und wenn man da das TAE-Kabel ganz vorsichtig rauszieht, die Dose aufschraubt, ein Kabel da dran patcht und dann mit einem Firmenaccount, der eine Dial-Up-Nummer hat, die mit 0800 anfängt, dann merkt das auch keiner. Also funktionieren tut, das macht aber keinen Spaß. Was natürlich da super ist, dass man sich dann viel mit näher kennenlernt, Jugendherberge mit Workshop-Raum eben. Was man auch machen kann,
was wir letzten 3 Jahre im Grunde gemacht haben, ist dann halt irgendwie zu einer CCC-Veranstaltung in der Mitte hinfahren, also einfach freiwillig anbieten, jetzt nicht irgendwie als Pflichtprogramm reinnehmen, sondern hey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitkommen, wir haben irgendwie ein paar Fahrzeuge, wenn ihr selber fahren wollt, sagt Bescheid. Wir hatten jetzt, die letzten 2 Jahre lag unser U23 so, dass das MRMCD in der Mitte lag, also in Darmstadt
Veranstaltung. Die Meta Rhein-Main Chaos Days.
Der Vorteil dabei ist, dass halt auch die Darmstädter U23er vor Ort sein können und wir mit unseren U23ern vorbeikommen können und die vielleicht auch gemeinsam was machen. Sind aber meistens nur, ich glaube, 3, 4, 5 Leute nur mitgekommen. Also war es leider nicht immer so eine große Gruppe, dass man sagen könnte, wir sind jetzt gemeinsam rumgefahren, aber halt so in kleiner Gruppe. Aber was wir auch noch hatten, war dann ein Ausflug beispielsweise zur Platinenfirma. Das heißt, im Anschluss halt vom U23 zum Nordlich 2005 hat man einen Ausflug nochmal gemacht zur Firma, die Platinen gefräst haben, sodass man sich auch mal anschauen kann, wie sowas überhaupt produziert wird. Warum auch nicht, also irgendwas in die Richtung mal machen.
Ja, letzter Abend sollte dann ein Präsentationsabend sein, da können wir dann später nochmal näher drauf eingehen. Strukturell sollte man vorbereiten, 20 Teilnehmer hat sich als sehr gute Zahl herausgestellt. Also 20 Teilnehmer bedeutet, man wählt 23 Leute aus, schreibt sie an und 3 sagen ab. Das hat immer geklappt. Am besten macht man das Ganze zwischen Sommer- und Herbstferien. Sommerferien. Nach den Sommerferien sind die Schüler alle noch frisch und müssen nicht direkt wieder Noten aufbessern. Und Studenten haben nach den Sommerferien meistens noch Semesterferien. Und wenn es dann auf die Herbstferien zugeht, ist man auch wesentlich entspannter, weil es ja dann Herbstferien und sowas für die Schüler. Und bei den Studenten fängt halt eben das Semester wieder an. Nach den Herbstferien ist halt schon wieder schwierig wegen irgendwie Weihnachtsvorbereitung und irgendwie Klassenarbeiten schreiben für das nächste Halbjahreszeugnis und sowas. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist einen Infoabend 2 Wochen vorher, das Ganze auch elternkompatibel, also ruhig die Eltern explizit mit einladen, die kommen sogar dann auch vorbei und gucken sich erstmal an, was das denn für ein komischer Laden ist, wo ihre Kinder dann hingehen. Wichtig ist da, dass die Minderjährigen eventuell eine Einverständniserklärung, das steht jetzt halt der Vollständigkeit halber drauf, man muss ja der Formalie auch Genüge tun so ein bisschen und dann klappt das auch. Was wir als Erfahrung gemacht haben, man sollte immer einen Unkostenbeitrag nehmen, zum Beispiel 23 Euro oder 13 Euro oder sucht euch irgendeine andere schicke Primzahl aus.
42 ist auch toll, wenn die Hardware dabei ist.
Genau, also bei dem Nordlicht hatten wir 42 Euro, das war relativ hoch, dafür hat jeder dann so ein Ding selber gebaut und konnte es mitnehmen. Vorteile daran sind, dass man fühlt sich mehr zugehörig, weil man hat ja da irgendwas investiert, also ist nicht nur einfach nur dahin gegangen und hat dann so Arme verschränken, zurücklehnen, passieren lassen, sondern man hat da wirklich was investiert. Es fördert die lokale Infrastruktur. Ich meine, 23 Euro ist jetzt nicht viel Geld, für einen Schüler vielleicht, aber wenn man das natürlich hochrechnet auf 20 Leute, dann fördert das unseren Club schon ganz schön. Und ist auch immer so eine bisschen mehr Verbindlichkeit dabei. Wenn man immer nur einfach nur auf einer Webseite klickt, also Grundgesetz bestellen, wir kennen das alle, dann klickt man da auf einer Webseite, bestellt das Grundgesetz und dann kommt das. Aber wenn man da was für investiert hat, dann ist so, also es fühlt sich verbindlicher an, auch für beide Seiten. Und was immer gut gekommen ist, ist Geld vorab überweisen. Dann hatte man nämlich auch, also gegenüber Barzahlung beim ersten Abend, hat man dann beim Vorabüberweisen immer vorher eine Übersicht, wie viele Leute denn vorbeikommen werden. Das ist auch immer sehr wichtig für die Planung. So, was braucht man in Propaganda?
Propaganda, einiges. Also da haben wir recht viel in den letzten Jahren auch reingesteckt, auch viel ausprobiert. Was immer benötigt wird, ist eine, ich sag mal jetzt, statische Webseite sogar mit einer Kurzvorstellung von dem ganzen Projekt. Also wir haben auf kölncc.de/U23 findet man immer die aktuelle U23-Seite.
Das hat den Vorteil, wenn man alte Zeitungen rauskramt und dann die URL kölncc.U23 landet man immer auf der aktuellen Seite. Also solche Kleinigkeiten sind dann auch recht wichtig.
Grundsätzlich sollte das Konzept da draufstehen, was wir halt generell geplant haben. Das Anmeldeformular sollte irgendwie verlinkt sein, die genauen Daten natürlich der Abende, damit man sich so vorbereiten kann, den Terminkalender eintragen kann, jetzt nicht irgendwie sagen, wir fangen am 21.09. an und gehen an 6 Abende, 6 Montage, was ist das dann genau? Den Infoabend auch mit draufschreiben, dass halt die Eltern damit vorbeikommen können, generell Informationen dort ist. Presseinformationen müssen auch drauf sein, insbesondere für Presseinformationen ist ganz wichtig, Kontaktpersonen angeben.
Die wollen auch lieber telefonieren, da muss also eine Telefonnummer dabei stehen, weil Presse will keine Mails schreiben, ist fürchterlich. Auch
Realname ist bei der Presse immer besser, so einen realen Namen zu haben und nicht irgendwie Leadhacker hat gesagt. Mailadresse für manche, die eine Mail schreiben wollen und ab und zu rufen auch die Eltern an, hatten auch schon gehabt.
Ja. Dann natürlich Update-Verteiler, also für Köln haben wir halt einen Update-Verteiler, der über unsere Veranstaltung informiert. Plakate und Flyer in Schulen ist so ein Punkt. Weblog hatten wir noch nicht ausprobiert, deswegen steht da noch eventuell. Plakate, Flyer in Schulen ist eine ganz schwierige Kiste. Das haben wir probiert, mehrfach. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass wenn man mit so einem Plakat für einen gemeinnützigen Verein, für ein Jugendprojekt in so ein Schulsekretariat latscht und der Chefsekretärin erklärt, was man denn Tolles macht, dann glaubt die einem nicht. Das ist auch deren Aufgabe und die legen das vielleicht dem Direktor vor, aber die hängen das nicht auf. Es hat nie eine Schule, wir haben nicht einen einzigen Teilnehmer, der überhaupt in der Schule ein Plakat gesehen hat. Und das, obwohl wir in sämtlichen Schulen in Köln und Aachen Plakate verteilt haben. Wir haben dann mal nachgefragt, das liegt daran, dass natürlich die Schulen nicht wollen, dass wenn sie ein Plakat aufhängen und da ihre Schüler zu dieser Veranstaltung hingehen und das ist irgendwas Komisches und da passiert was bei, dann haben die Schulen Angst, dass sie dafür verantwortlich gemacht werden können. Also Plakate und Flyer in Schulen einfach so hingehen, funktioniert nicht. Was funktioniert, wenn man vorher die Informatiklehrer zum Beispiel mit ins Boot holt? Das ist uns leider aber noch nicht gelungen. Das nur mal so. Also was immer gut funktioniert, ist Online-Presse, also Heise, Gulli, Netzpolitik.org und so weiter.
Vor allen Dingen Heise, das schlägt dann über eine Bombe.
Ja, alle zukünftigen Junghacker lesen Heise. Was auch wichtig ist, CCC-Infoverteiler, also auf die Events.ccc.de, auf die CCC-Webseite, auf die interne Liste und so weiter. Papierpresse hat eine unheimlich lange Vorlaufzeit, also wir haben teilweise das Projekt schon fertig gehabt und dann fragt die Presse an, können wir da nicht drüber berichten, also so im Vorhinein und können wir dann Ankündigung machen, dann kriegt ihr ganz viele Leute. Und Hörfunk war auch schon mal da, der WDR-Journalist war sehr begeistert, da gibt's auch beim WDR 5 gab es einen kurzen Ausschnitt von 2005, das war sehr nett, der hat dann so mal die Stimmung da eingefangen. Und
der DLF-Mensch, den informieren wir auch noch jedes Mal dabei und der kommt auch ab und zu auf uns noch wieder zurück. Also man sollte sich auch Pressekontakte, die man hat, auch warm halten, vor allem wenn es gute Presse ist.
Genau, was Vorbereitung gehört auch noch dazu, hatte ich eben schon gesagt, Kriterien zur Teilnehmerauswahl. Das muss man, bevor man die Webseite online stellt, entscheiden. Wenn man da plötzlich von 200 Leuten überrannt wird, muss man vorher festgelegt haben, nach welchen Kriterien man die auswählt.
Also wir hatten dieses Jahr beispielsweise Kriterien Nähe zum Club. Also wir hatten in den letzten Jahren auch teilweise Leute dabei gehabt, irgendwo aus dem Ruhrpott. Gut, für Berliner, die sagen immer, Köln liegt im Ruhrpott. Nicht ganz. Das sind schon teilweise 80, 100 Kilometer irgendwie, die man da zurücklegen müsste. Wir haben es diesmal gesagt, lass uns das erste Mal die Leute von der Nähe her auswählen und auch vom Alter her, so eher Schüler, dass wir die in die erste Gruppe mit reinnehmen, weil die halt durchaus gewillt sind, ein bisschen länger auch im C4 zu bleiben dann.
Genau, was auch wichtig ist, dann ist Mailinglisten anlegen. Man braucht irgendwie so eine Mailingliste für die Tutoren, wo man halt ankündigt, wo man das ganze Material hingelegt hat oder dass es irgendwie freie Mate gibt oder so. Und man braucht eine Liste für die Teilnehmer, wo man einfach alle Leute zwangssubskribiert und dann einfach schaut, dass man wichtige Infos, die jetzt nicht so wahnsinnig realitätskritisch sind, also, weiß nicht, Ankündigung nächste Woche, muss man vorher noch staubsaugen oder so, dass man es einfach drüber tun kann und dass jeder irgendwann mal gelesen hat. Oder hier Feedback hinterlassen, bitte hier oder sowas. Für Real-Life-Kommunikation hat sich für schnelle Kommunikation hat sich ein IRC-Channel bewährt, weil man einfach irgendwie Backlog lesen kann, Topics setzen kann und sowas. Und es braucht immer einen Projekt-Wiki, dann werden die Leute auch gleich an Wikis gewöhnt und haben da keine Angst davor und tragen da einfach ihren eigenen Kram ein. Mit Struktur meint das zum Beispiel schon für jeden Abend, also für die Abende dann stückchenweise die Themen eingebaut werden, dass es für jeden Abend eine Feedback-Seite gibt, wo die Leute einfach ihre Meinung hinterlassen können. Das hat uns zumindest immer sehr geholfen. Was wir dieses Jahr probiert haben, was noch nicht so wahnsinnig gut geklappt hat, war ein Versionsverwaltungssystem, weil das doch wenn man das noch nie gemacht hat, gerade für Schüler, ist das eine sehr große Anfangshürde, da jetzt irgendwie mit anzufangen. Sonst haben die halt immer mit der Ubuntu Live CD, haben sie immer ihren Code auf den USB-Stick und dann wieder bei dem anderen rauf. Das war bis sehr nervig. So, dann?
Die für die Tutoren brauchen ja natürlich auch ein paar Leute. Also grundsätzlich, ich sag mal so ungefähr 6 Leute, die noch aus dem Club selber dabei sind, die Kenntnisse von der jeweiligen Materie haben sollten, also schon mal irgendwie Mikrocontroller gesehen und vielleicht auch mal mit programmiert haben sollten. Es sollten Leute sein, die halt generell ja aushelfen können bei Fragen. Also, ne, hier, Herr Tutor, ich habe eine Frage. Hilf mir
mal. Also generell sollte es...
Natürlich auch die didaktischen Fähigkeiten sind wünschenswert. Kann nicht jeder, so wenn du so einen Vollnerd als Tutor hast, passt auch nicht unbedingt. Der würde dann auch irgendwie nicht wirklich was sagen. Die Tutoren selber sind auch so ein bisschen Gruppenleiter. Also es sollte halt auch so sein, dass irgendwie ein Tutor immer so 1-2 Gruppen betreut, sodass halt er der Hauptansprechpartner dafür ist, dass die Gruppe auch weiß, an wen sich wenden soll, wenn jetzt mal irgendwie ein Problem besteht.
Vor allen Dingen auch mal aktiv anspricht, Leute, wo hängt ihr gerade, was ist das Problem, habt ihr die Aufgaben schon fertig, ist es zu leicht, zu schwer und so weiter.
Bevor sie irgendwie den ganzen Abend noch verpeilen, Durchführenden oder die Teilnehmer, sollte man sie wirklich mal ansprechen und vielleicht auch ein bisschen pushen noch, wo hängt es, kann ich dir vielleicht aushelfen, dass man halt einen Kick in die richtige Richtung gibt. Was man auch noch braucht, gut, das können Tutoren selber auch sein, aber können auch andere Leute sein aus dem Club, die irgendwie mithelfen wollen, ist so, ja, ich sag mal, ein Mate-Hausmeister, der immer frische Club-Mate in den Kühlschrank einräumt, braucht man ja irgendwie Frischgetränke.
Ein bisschen so Flaschen wegräumen, Müll wegräumen, so Zeug machen.
Genau, und ganz wichtig ist eine Pizzafee, die Pizza bestellt und ja, pünktlich zur Pause dann auch die Pizza.
Genau, das ist eine Sache, die wir jetzt seit 3 Jahren mittlerweile machen. Vorher gab es immer das Problem, also wir haben jetzt mittlerweile in Köln, hatten wir vorher, die Pizzerien waren ein Stückchen weg, jetzt haben wir aber eine direkt gegenüber, das ist ganz praktisch, führt aber dazu, dass wenn man so ein Projekt macht, dann kommt man um 18 Uhr da an, die ersten holen sich Pizza. Das führt dann dazu, dass immer jemand isst und immer jemand anders, der daneben sitzt, gerade Hunger kriegt. Man hat also permanent es isst immer jemand.
Dieser Duft immer auch.
Genau. Und dann, wenn nämlich die Letzten fertig sind, kriegen die Ersten wieder Hunger. Und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, wir machen das so, ihr könnt entweder vorher essen oder wir machen dann eine gemeinsame Bestellung. Das wird dann auch zusammengestellt, wir sammeln Geld ein, dann kriegen alle gleichzeitig ihr Essen. Das hat auch den Vorteil, dass die Gruppenarbeit nicht immer durch Essen unterbrochen wird, sondern man hat einfach mal dann auch mal Pause. Das ist auch recht wichtig. So, Infoabend.
Infoabend, genau. Infoabend, ganz wichtig, wie gesagt, ist der Abend, wo Eltern oder sonst wer auch immer vorbeikommt oder halt interessierte Leute, die noch nicht so ganz wissen, ob das Richtige für sie ist. Dort eine Vorstellung vom Thema der Idee und das Ziel, also im Grunde, was wir auch vorhin schon mal gesagt hatten, was war U23 unsere Idee und wie wir es auch irgendwie machen wollten, umsetzen wollten, nicht allzu lang halten. Also jetzt nicht wirklich in epische Breite treten, irgendwie 10, 15 Minuten, das reicht vollkommen aus, um irgendwie so einen Kick-off zu kriegen. Auch wichtig ist natürlich die Vorstellung der Träger, also ne, in diesem Fall der C4, dass er das Ganze macht, oder halt auch CCC dahinter. Was ist das überhaupt für ein Club? Kann ich da irgendwie ja, meine Kinder quasi in gute Hände geben? Also wirklich elternkompatibel aufbauen, das Ganze. Und auch die Tutoren sollten sich vorstellen, damit man so weiß, in welche Hände man ja, seine Kids gibt oder in welche Hände man jetzt irgendwie generell geht und mit wem man jetzt die nächsten Wochen zu tun haben wird. Grundsätzlich natürlich auch der Hinweis auf die Anmeldung und die Kosten mitgeben. Also ne, kostet 23 Euro, anmelden könnt ihr irgendwie unter dieser und jener URL. Auch irgendwie sagen, ob noch irgendwie Hardware benötigt wird, irgendwie ein Laptop mitgebracht werden soll oder ein Lötkolben oder sonst was auch immer. Wir schauen immer, dass wir auch irgendwie Rechner vor Ort haben für Leute, die jetzt keinen Laptop haben. Aber ich muss sagen, die letzten 2 Jahre hat eigentlich fast jeder einen Laptop inzwischen. Oder zumindest jede Gruppe hat irgendwie einen. Also da brauchen wir jetzt gar nicht mehr so stark irgendwie Acht drauf geben, dass Rechner vor Ort sind. Ja, ja, und die Anmeldung sollte schon freigeschaltet sein. Jetzt nicht irgendwie sagen, Anmeldung machen wir in einer Woche oder sowas, sondern die wollen sich dann direkt anmelden. So frisch gefischt, ab ins Netz.
Ja, und dann halt Fragen beantworten, wenn noch Fragen da sind und speziell auch mal hinterher noch ein bisschen da sein, einfach, dass die sich da nochmal umgucken können in den Räumlichkeiten, nochmal irgendwie gucken können, ob das Klo auch sauber ist, auch speziell für die Eltern ist, solche Dinge sind einfach wichtig, dass man noch so ein bisschen da ist und ein bisschen so die Atmosphäre mit ein bisschen rüberbringt. Den ersten Abend hat noch ein bisschen eine Sonderbedeutung, weil man erklärt natürlich vorher die Modalitäten, also Räumlichkeiten, da gibt's irgendwie Küche, Serverraum, Raucherzimmer, was auch immer. Man erklärt das Thema, die Idee und Ziel etwas ausführlicher, man stellt die Zeitplanung vor, man stellt die Tutoren vor und super wichtig, die Teilnehmer sollen sich alle selber vorstellen. Das kann man mit den Tutoren gemixt machen, immer so abwechselnd oder sowas. Das ist eine sehr wichtige Sache. Das haben wir beim ersten Mal jetzt in 2008 nicht gemacht, beim zweiten Mal haben wir es gemacht und es hat einen sehr, sehr positiven Effekt, weil die Teilnehmer lernen, andere Teilnehmer einzuschätzen. Was ist das dann? Schüler, Student, was hat der für Vorbildung, was macht der so? Interessiert er sich irgendwie für Klempnerei oder interessiert er sich für Mikrocontroller? Das ist, das bringt's, das der Renner überhaupt.
Genau. So, ansonsten, die Abende selber haben, ich sag mal, auch einen fast schon festen Ablaufplan. Anfangs irgendwie so eine Kurzinfo geben, was ist irgendwie aktuell im Projekt, was ist aktuell im C4, was ist das nächste Open Chaos, was wir anbieten, oder wenn wir sonst irgendwie Vortrag machen. Allgemeine Termine ankündigen vom CCC selber, Demo, was haben wir hier, Kongress zum Beispiel oder irgendwie andere Veranstaltungen. Sollte alles mit angekündigt werden, um die Leute so ein bisschen zum CCC natürlich hinzubewegen. Kleinkrams muss geregelt werden, so hier, da wurde letzte Woche irgendwie eine Brille vergessen oder irgendwas in der Hecke, alle schon gehabt. Und natürlich am Anfang auch schon die Pizzaliste rumgeben lassen, so dass sie pünktlich dann zur Pause da ist. Ja, dann haben wir den Vortrag ungefähr, ja, Stündchen sage ich mal, anderthalb so.
Das kommt auch
länger
so ein bisschen.
Sollte man auch nicht machen.
Das kommt so ein bisschen
auf die Runde schauen, genau.
Das kommt so ein bisschen auch aufs Projekt an. Also ob man jetzt noch Grundlagensachen braucht oder bei den Roboterprojekten am Anfang war es zum Beispiel da haben die Gruppen das einfach selber organisiert. Da gab es dann interessierte Leute, die Ahnung von beispielsweise Elektrotechnik haben. Die haben dann mal einmal erzählt, wie man denn so einen Motor ansteuert oder so. Und das muss man immer dann gucken, was das für ein Projekt ist. Wenn man irgendwie auch ein Projekt, weiß nicht, über CSS-Design macht, dann braucht man vielleicht nicht jedes Mal erklären, was CSS ist. Und irgendwann wissen die das auch dann. Danach ging es weiter mit freiem Basteln an den Projekten eben. Dann Essen, Pause und nachher ein bisschen Review, also was man so im ersten Teil gemacht hat, weiter basteln. Und während man weiter bastelt, kann man so die Tutoren unauffällig ein bisschen nach neben holen und kann sich das Ganze mal angucken. Weil in manchen Gruppen gibt es dann Leute, die sind sehr hinterher, andere Leute sind sehr, sehr, sehr voraus. Oder es gibt eine Gruppe, die wird getragen durch den einen Menschen, der irgendwie schnell programmieren kann. Die anderen haben gar nichts davon. Da muss man ein bisschen gucken. Was auch wichtig ist, dass man sich aus den Gruppen die fähigen Leute einfach mal rauspickt und mal fragt, ob sie nicht Lust haben, Mitglied zu werden. Und das ist dann immer so, wo man dann ein bisschen guckt, passen die zu uns, passen die nicht zu uns, wen gibt's da, der irgendwie interessant klingt, wen sollten wir uns näher angucken. Das passiert dann da.
Ja, wo man drauf achten sollte noch, was jetzt nicht unbedingt so in den ganz normalen Ablaufplan reinpasst, aber was generell mitgenommen werden soll, ist natürlich auf die Teilnehmerwünsche eingehen. Also das jetzt oder das Protokoll, nee, was haben wir dieses Jahr gemacht? Das IRDA-Protokoll, genau. Den Chat über Infrarot war auch teilweise so ein bisschen Teilnehmerwunsch und die haben gesagt, ich möchte jetzt gerne noch in diese und jene Richtung noch mehr reingehen bei Infrarot. Sollte man auch eingehen, vielleicht einfach notieren, fürs nächste Mal ein bisschen tiefer darauf vorbereiten, sodass der Vortrag auch mehr in diese Richtung reingeht. Kommt besser an, die Leute fühlen sich ein bisschen besser abgefertigt, sage ich mal. Und kommt dem Ziel dann auch durchaus ein bisschen näher. Also was heißt Ziel? Der Weg ist das Ziel.
Also wir haben auch immer bisher in den letzten Jahren zumindest, also am Anfang gab es dieses Roboterprojekt, da sollte dann einfach nur der Roboter fertig sein. Und wir haben in den letzten Jahren immer so Teilprojekte gemacht, dass man beispielsweise jetzt für das Infrarot-Chat, das ist ein gutes Beispiel, dass man erstmal anfängt, was ist Infrarot, ein bisschen Vortrag darüber macht und dann erstmal versucht, so eine Fernbedienung auszulesen, also zu reagieren, wenn eine Fernbedienung irgendwas sendet. Und dann unterschiedlich reagieren, wenn es unterschiedliche Tasten sind. Das war zum Beispiel ein Ziel an einem Abend. Und das kann man dann so weit durchziehen, dass man wirklich ein Teilprojekt für jeden einzelnen Abend hat. Das bringt ein bisschen Struktur da rein. Die Leute fühlen sich nicht völlig überfordert, weil sie jetzt das ultimative Super-Device bauen sollen und gar nicht wissen, wie das denn geht.
Was auch schlecht ist, ist natürlich zu viel Vortrag. Wir hatten beim ersten Mal dieses Jahr irgendwie den ganzen Abend fast nur Vortrag gehabt. Gab direkt negatives Feedback im Wiki, war ganz böse. Die sind ja gar nicht zum Basteln gekommen. War total langweilig. Gut, wir haben den nächsten Abend dann nur Basteln gemacht. War auch nicht so toll. Also der Mix macht es wirklich aus. Was wichtig ist, was wir denken, was wichtig ist, ist ein Abend den CCC vorstellen. So ein bisschen die Geschichte dazu, die aktuellen Projekte. Was ist der CCC generell? Wie versteht er sich überhaupt? So, dass halt die Leute überhaupt ein bisschen mehr wissen, wo bin ich jetzt überhaupt drin gelandet? Oder ist das überhaupt was für mich, wenn ich hier mehr dran mitmachen möchte?
Ja, dann braucht es eventuell noch eine Teilnehmerliste, das habe ich beim zweiten Mal jetzt nicht gemacht, aber das ist für den Überblick ganz nett, auch wenn man weiß, dass man einmal kurz guckt, wer ist denn alles da, wer hat denn bezahlt, wo muss man irgendwie noch was klären, wo fehlt eine Einverständniserklärung, so den ganzen Formalienkram und auch einfach, dass man weiß, wenn alle da sind. Das ist dann eigentlich das eigentlich Praktische an der ganzen Sache, wenn man weiß, dass man anfangen kann. Dann gibt's noch...
Ja, den Raum natürlich exklusiv für U23, ich sag mal jetzt buchen, das war das Problem, was wir vorhin schon mal gesagt hatten, dass es teilweise laut werden kann, dass andere Clubber dann dort sind, Party machen oder irgendwas anderes in Nebenräumen ablenken. Es ist besser, wenn wirklich nur U23 halt irgendwie an einem Abend im Clubraum da ist. Getränke sollten kühl sein, eventuell den Abend vorher schon mal im Clubraum vorbeischauen, Mate nachlegen, hatten wir auch schon manchmal gehabt, wurde vergessen, dann gibt es nur warme Mate, ist natürlich auch direkt das Karma unten nicht so gut. Die gemeinsame Pizzabestellung, die wir schon gerade angesprochen hatten, die Gruppentische sollten auch frei sein, ist nicht so toll, wenn man hinkommt, dann irgendwie erstmal so ein ganzer Stapel Hardware noch draufsteht, den man wegräumen muss.
Gruppentische sind generell so ein kleines Detail. Wir hatten beim ersten Mal eine Gruppe, die hat immer auf so einem Vierersofa gesessen und die haben sich immer nebeneinander gesessen. Das war nicht so gut. Also wenn man wirklich eine Gruppe an den Tisch setzt, möglichst rundherum, dann gucken die sich an und dann reden die auch miteinander. Das ist nicht zu unterschätzen. Was man dann halt noch braucht, ist so Standardkram, also Internet ein bisschen und ein Dateiablageserver und so Zeugs halt.
Genau, generell inhaltlich so zur Durchführung, das Level niedrig halten. Wie wir dieses Jahr festgestellt hatten, war das den Bau eines Kernels für Mikrocontroller sehr hoch gehalten. Beim zweiten Mal, wo es konkreter wurde, wir machen jetzt ein Chat über Infrarot, ging es besser. Also da kamen die Leute messerhaft mit, die wussten schon, wo sie hingehen sollten und es hat mehr Spaß gemacht, hat man gemerkt. Auch wenn es unterschiedliche Teilnehmer waren, aber generell war es für sie einfacher zu folgen. Oder auch ja hier beim Mikrocontroller-Projekt, was wir da auch festgestellt hatten, dadurch, dass wir jetzt die Stromversorgung und Programmierung über USB gemacht haben, ging es einfacher, anstatt jetzt irgendwie über serielle Schnittstelle, sonst was auch immer, oder ein zusätzliches Netzteil dranhängen. Mit der Ubuntu Live-CD hat es natürlich, wie Alex vorhin schon sagte, sehr einfach gemacht, das Ganze, dass die Präsentationsumgebung und die Entwicklungsumgebung später das gleiche waren. Und dass zusätzlich einfach eine CD da ist, die funktioniert. Dass ich jetzt nicht irgendwie meinen Rechner noch einen kompletten Arm dran rumfrickeln muss, bis es funktioniert. Dann mache ich ein Windows-Update nächste Woche und dann klappt es schon wieder gar nicht
mehr. Also es gibt auch viele Leute, die einfach mit Windows dahin kommen. Da darf man sich gar keine Illusionen machen. Also 80% der Leute, die zu uns kommen, haben noch nie Linux gesehen und sind da gerade erst mit angefangen. Und da ist es schon total wichtig, weil auch gerade diese Seriell-Konverter unter Windows ist die Hölle. Das geht überhaupt nicht.
Auch die konkreten Aufgaben für jeden Abend sind wichtig, sodass man halt weiß, okay, wenn ich hier rausgehe heute Abend, habe ich dies und jenes geschafft. Das ist dann so ein bisschen dieses Erfolgserlebnis, dass man sich mitnehmen kann und auf die Brust schlagen kann und rausgehen kann, hey, ich hab's jetzt.
Gut ist auch immer, wenn man am Abend sich nochmal zusammensetzt und von dem letzten Abend die Sachen bespricht und idealerweise auch die Gruppen ihre eigenen Lösungen vorstellen lässt, wenn da Zeit so ist. Das ist immer ganz gut, weil dann können die Gruppen, erstens schweißt das die Gruppe zusammen und zweitens können sie so nochmal Erfolgserlebnisse, ich habe geschafft und es funktioniert und das nochmal vor allen sagen. Ja, Abschlussabend ist auch eine ganz wichtige Sache. Haben wir bisher immer so gemacht oder haben wir versucht immer so zu machen, dass das eins unserer Open Cars ist, dass es also mit dem letzten Donnerstag im Monat zusammenkommt. Das hat den Vorteil, dass auch Leute vorbeikommen, obwohl gar nichts angekündigt ist, selbst wenn wir das mal verpeilen. Man könnte Presse einladen, das hat bisher noch nicht so wahnsinnig gut geklappt. Man erläutert das Thema kurz, man erklärt die Aufgaben und danach präsentieren die Gruppe idealerweise selber ihre Ergebnisse und danach kann man noch ein bisschen Party machen, ein bisschen verpeilen. Das ist immer ein netter Abschluss. So, dann haben wir Ergebnisse gehabt.
Ja, grundsätzliche Ergebnisse. Wir haben mehrere neue Clubmitglieder. Ich sag mal so, pro U23, was wir durchführen, bleiben auf Dauer so 3 Leute in etwa hängen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber was ich mehr gesehen habe, sind so Leute im Dunstkreis. Die sind dann immer wieder bei Open Chaos dabei oder kommen donnerstags zum Basteln vorbei. Die sehe ich plötzlich auf dem Kongress wieder, irgendwie jahrelang nicht gesehen, sind auf Kongress dabei. Ich denke, da haben wir einfach so ein bisschen in die Richtung CCC gearbeitet. So, hier machst mit beim CCC, da kriegst du weitere Informationen, wenn du interessiert bist. Oder auch Leute, die 2 Jahre lang irgendwie gar nicht da waren, tauchen plötzlich wieder auf und meinten so, ja, mir fehlt da doch irgendwo etwas, ich muss mal wieder vorbeikommen.
Wer von euch hat denn mein U23 mitgemacht? Ist hier irgendjemand da?
Sehr viele.
Nee, keiner, schade. Egal.
Keiner, schade. Ja, oder auch, dass an manchen Projekten, die irgendwie angefangen werden, wird weitergearbeitet. Bei dem ICMP oder hier bei diesem Ping-Chat wurde weitergearbeitet, dass ein kompletter Server mit aufgebaut wurde später oder dass am Fnord nicht weitergearbeitet wurde. Da gibt es jetzt irgendwie mittlerweile diverse Firmwares dafür. Du kennst dich da eher mit aus.
Ja, da sind auch ganz viele, weil das war irgendwie GPL-Software und da haben ganz viele Leute einfach angefangen selber zu basteln und es gibt jemanden, der hat da eine komplette Fernbedienungssteuerung für gebaut und so weiter. Da ist ganz viel draus entstanden.
Also wenn ihr generell mehr irgendwie dazu erfahren möchtet, Fnordlicht oder Rumpus oder Etherwrapped oder so, könnt ihr den Alex später noch irgendwie im Keller unten treffen.
Genau, da gibt es unten im Keller Hackcenter rein, 2. Raum rechts ist Hardware-Hacking-Raum, da sitze ich meistens dann rum und einfach fragen, wenn ihr irgendwas habt.
Es sind auch ähnliche Projekte entstanden im Nachhinein. Wir hatten in Köln selber das Projekt 2XFE. Das ist, hieß es so?
Nee, ja.
Doch, egal. Es war ein Programmierkurs für Mädchen ab 16 Jahre, so dass die ja schon ein bisschen Vorwissen haben und generell nur wirklich für Mädchen halt ausgelegt ist, weil die ja doch irgendwie manchmal ein bisschen scheu sind, damit irgendwelchen Nerds abzuhängen.
Also wir haben zwei Nerdinnen gewonnen dadurch. Das war schon sehr schick.
Oder die Kooperation mit Darmstadt zusammen. Dann,
ich glaube, du hast kein Mikro mehr.
Ich glaube, ich habe kein Mikro
doch,
mehr. Doch, jetzt wieder, langsam. Gut. Oder in Erlangen entsteht gerade auch ein eigenes U23-Projekt. Wie weit die jetzt damit sind, weiß ich nicht ganz so doll, aber es steht da irgendwas im Wiki drin, dass sie sowas planen, auch so mehr im Mikrocontroller-Bereich hinein. Und ich habe irgendwas gehört, so Gerüchte, dass in den USA so Hackerspace-Scouts entstehen sollen. Die wollen auch jetzt schon Nachwuchsförderung machen, obwohl die meisten Hackerspaces in den USA noch kein Jahr alt sind.
So, das war's von uns soweit. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte jetzt. Wartet fix, bis ihr ein Mikro kriegt. Irgendjemand Fragen? Keine Fragen. Doch, da.
Hi, ich wollte ganz kurz fragen, wie viele Leute man braucht, um jetzt, was weiß ich, 20 Leute zu bespaßen.
Realistisch.
Ich nehme mal an, 20 Leute, 5 Gruppen A, 4 Leute oder so.
Sowas in der Gegend, genau. Ja. Also 5 Gruppen A, 4 Leute hat sich gut bewährt. Meistens, also es springen immer welche ab, das lässt sich gar nicht vermeiden. Wir hatten bei dem ersten U23 dieses Jahr, hatten wir ein paar mehr Leute, die abgesprungen sind. Das war ein bisschen schade. Da waren es dann von den 20 Leuten, die wirklich angefangen haben, waren es dann auf der Hälfte nur noch 10. Das war ein bisschen reichlich wenig. Lag aber auch mit dem recht schweren Thema, vermutlich hing das zusammen. Wir haben meistens geguckt, dass wir so 5-6 Tutoren kriegen und dann auch irgendwie 5-6 Gruppen. Realistisch ist das dann bei 3-4 Tutoren und 3-4 Gruppen rausgekommen. Also 6 Leute ist toll, es geht aber auch zu dritt. Da macht natürlich, also man muss halt dann immer so die ganzen Support-Kram mitmachen, also irgendwie Kühlschrank auffüllen, Pizzaliste, das hält alles auf und sind Arbeiten, die man nicht unterschätzen sollte. Und es muss irgendjemanden geben, der den Hut auf hat und immer genervt werden kann, wenn irgendwas ist. Noch Fragen? Gut, wenn ihr keine habt, dann, da ist noch was.
Ich habe noch eine Frage mit der Finanzierung. Ist das dann von der Stadt auch irgendwie was möglich? Aha. Oder?
Gute Frage. Haben wir ehrlich gesagt nie probiert in Köln. Aber ich denke, das ist sowas möglich. Dass zum Beispiel das Labor in Bochum, die haben generell eine Förderung gekriegt von der Stadt. Das wäre auch mal eine gute Idee, das noch zu machen, speziell wenn man gemeinnützig ist.
Ja.
Haben wir aber noch nie probiert. Das ist mal eine gute Idee. Mhm.
Es ist ja auch ein Jugendprojekt im Endeffekt.
Genau, ja. Kann man da drauf. Ja, da kann man vielleicht dann auch mit diesem irgendwie, die Stadt unterstützt es auch nochmal in die Schulen gehen oder so. Ja.
Also wir haben es mal versucht, beim Wissenschaftsministerium des Landes NRW für eine Projektförderung zu kriegen, aber die haben uns dann irgendwie abgesagt, weil wir dann doch schon zu bekannt sind oder sowas in der Art. Und wir seien nicht neu genug.
Sonst noch Fragen? Gut, dann danke ich euch fürs Zuhören und denkt ans Feedback.